Bevor ich noch einmal mit einem Gebet beginne, möchte ich euch den Text aus dem 1. Petrusbrief. Danke. Vor lauter Gewohnheit. Möchte ich euch den ersten oder den Text aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, 3 bis 7, vorlesen. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterhalten. Entschuldigung, ab 3, nicht ab 1. Vers 3, Kapitel 3. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts wehren lässt. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Soweit das Wort Gottes aus dem 1. Petrusbrief, die Verse 3 bis 7. Ich werde nochmals beten. Und Vater, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben dürfen. Dein Wort, das du selber bist und dein Wort, das Leben gibt und uns die Richtschnur ist in unserem Leben, dort, wo wir keine Hoffnung mehr haben, vielleicht, wo wir unschlüssig sind oder vielleicht gar nicht wissen, was das Nächste zu tun ist. Danke, dass dein Wort durch deinen Heiligen Geist in uns ist, in unserem Herzen hin, und dass wir durch dieses dein Wort geführt und geleitet werden. Und wir bitten dich auch jetzt, wenn wir darüber nachdenken, was du uns in diesen Versen sagen möchtest, dass du uns Herzen schenkst, die weich sind für dich, die hören, dass du uns Herzen schenkst, die zur Erkenntnis kommen, durch deine Gnade und Güte und Barmherzigkeit. So möchte ich dich jetzt loben und dir die Ehre geben. Danke, dass du treu gewesen bist in unserem Leben bis jetzt und weiterhin treu sein wirst, weil du der gute Hirte bist, der das Leben für uns gegeben hat, dein Blut vergossen und eben der gute Hirte, der nicht ein Mietling ist, sondern für seine Schafe gestorben ist, damit wir leben dürfen. Lass uns dich, den guten Hirten, der vorausgeht, nicht aus den Augen lassen, sondern hilf uns, den Blick auf dich zu richten, dorthin, wo du gehst. Danke, dass du der Anfänger und Glauben bist, auf den wir unser Blick fixieren dürfen, auf dich blicken dürfen. Ich möchte dir dafür danken und dir die Ehre geben. Das beten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich denke, das ist nicht unbedingt ein einfacher Text. Es hat sehr viel drin und ich werde auch nicht alles, was in diesem Text steht, jetzt eben in Gedanken ausführen können. Es steht da hier über das Herz, es steht über den Schmuck, den wir haben. Es geht um Frauen und Männer und nicht auch schlussendlich um das Gebet, das in der Ehe ist. Ich werde mich in diesem Text, habe ich mich vor allem auf zwei Sachen begrenzt, vor allem auf das Herz und den Schmuck. Natürlich hängt das dann auch alles wieder zusammen, wie wir als Familie leben, als Ehepaar leben. Und das gehört dann wie zu dem, dass vor allem auch wichtig ist, dass unsere Gebete nicht behindert werden als Ehepaare. Und dazu gehört eben dieser Schmuck, den wir heute hoffentlich euch ein bisschen lieber machen kann. Also erstens, oder was mir wichtig ist, der Schmuck, das Herz und wie das dann noch zusammenhängt mit Frau Mann, das werde ich dann auch noch ein bisschen erläutern. Was wir hier sehen bei Petrus sind vor allem zwei Sachen. Er beschreibt einerseits den äußeren Schmuck. Hier nimmt er vor allem den Schmuck der Frauen, aber er beschreibt in unserem Text auch den Schmuck, den wir haben in unseren Herzen. Der äußere Schmuck ist es, den wir brauchen, damit wir gut dastehen. Den Schmuck, den wir brauchen, seit die Schande und die Scham, die durch den Sündenfall auf uns gekommen ist und wir uns nackt fühlen und nicht nur nackt fühlen, sondern auch nackt sind. Wir brauchen einen äußeren Schmuck. Das können unsere Kleidungen sein, das können eine Schmuck sein mit Ringen oder Halsketten oder was wir auch immer haben. Wir brauchen diesen Schmuck, um das, was die Sünde in uns kaputt gemacht hat, auch zu überdecken. Und manchmal ist es auch so, dass wir viel zu viel Wert auf diesen Schmuck, diesen äußeren, legen. Nicht, dass er nicht auch wichtig wäre. Wir sollen uns zur Ehre Gottes auch so kleiden dürfen, dass es uns wohl ist. Aber wir sollen diesem nicht den größten Wert beimessen. Da darf ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Clemens wird da ein bisschen schmunzeln. Die mich schon ein bisschen von der Seite gesehen haben, merken, dass ich hier ein bisschen weniger Haare habe. Und meine liebe Frau hat mir die Haare geschnitten mit einer Domptöse und hat auf 1,8 eingestellt. Aber das waren nicht Zentimeter, das waren eben Millimeter. Und ich habe noch ihr gesagt, aber du weißt, hier steht Millimeter. Und wie es dann so geht, bin hingesetzt und meine Frau hat angesetzt. Und dann kam ein erschreckender Schrei, dann war eben da einen richtigen Blitz los. Aber eben, das Äußere soll eben nicht das Wichtigste sein. Ich habe das mit Humor genommen und ich denke, dass es von euch auch niemand bis jetzt gestört hat. Das gehört zum Leben, dass man nicht immer optimal gekleidet ist. Mindestens auf diese Art. Oder den besten Haarschnitt hat. Aber ich bin überzeugt, es wird in ein paar Wochen dann nicht mehr so sichtbar sein. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht mal so sichtbar sein. Also, es geht um den äußeren Schmuck, es geht aber vor allem auch um den inneren Schmuck. Der Schmuck des Menschen schlussendlich liegt eben nicht am Äußeren oder ich würde jetzt sagen nur am Äußeren. Es ist richtig, wenn wir Kleider anhaben, wenn wir schöne Kleider anhaben. Das ist etwas, das auch zur Ehre Gottes ist. Das ist etwas, mit dem wir auch unseren Freunden Ehre antun, wenn wir etwas, sagen wir mal, anständiges Anhaben. Schlussendlich liegt aber die Schönheit des Schmuckes in unserem Herzen. Und die Schönheit eines Menschen liegt eben nicht nur an den schönen Kleidern, sondern an dem sanften und stillen Geist unseres Herzens. Und ich glaube, dass ihr das alle auch mit mir nachvollziehen können, dass schlussendlich das Innere ist, dass wir nicht so fassbar ist, dass wir vielleicht erst in der Begegnung mit den Menschen erfassen oder begreifen können. Ein schönes Kleid sieht man wahrscheinlich schon von Weitem oder dass es Markenkleider sind oder etwas Wertvolles ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das nicht so, aber es gibt Menschen, die sehen das sehr wohl. Wir brauchen den Schmuck in unserem Herzen. Und eigentlich können wir auch sagen, dass das wiedergeborene Herz, das wir Kinder Gottes haben dürfen, das Herz, das in Christus ruht, dass das der schlussendliche Schmuck des Menschen ist. Wir können das auch sehen in Hesekiel 36. Dort ist das Zeichen des neuen Bundes, das Gott mit uns gemacht hat. Das Zeichen des Bundes ist die Herzensveränderung. Wir haben nicht mehr ein steinernes Herz, sondern wir haben ein fleischernes Herz, das eben das Herz, das bereit ist und in der Lage ist, das Wort Gottes auch zu hören, aufzunehmen und das Wort Gottes auch einen Eindruck hinterlässt. Es ist lebendig im Gegensatz zu dem steinernen Herz, das eben tot ist. Ein steinernes Herz, mit dem kann ich machen, was ich will, ich kann noch draufhämmern, ich kann es wegschmeißen. Es spürt nicht. Ein Herz eines wiedergeborenen Christen ist eben ein fleischendes Herz und da ist lebendig drin. Und dieses Herz wird eben vor allem durch einen Geist der Sanftmut und stillen Geist eben begleitet oder macht den Schmuck aus. Ein Herz, das eben weich ist für das Wort Gottes, aber ich denke, das ist das Wichtigste, hart ist gegen die Sünde. Und dieses Herz ist die Quelle, das eben in das ewige Leben führt. Ich habe heute Morgen auch schon versucht, lieb zu machen. Dürsten und Hunger haben sind zwei Sachen, die zusammenpassen oder die zusammengehen, die man auch austauschen kann, auch wenn es nicht genau das Gleiche ist. In Johannes 4 redet Jesus von diesem Durst, das eben die Quelle ist. Und wir lesen Johannes 4, den Versen 13 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Was sagt hier Jesus? Also das einen Punkt, den er hier uns lieb machen möchte, ist, dass unsere Herzen, wenn sie weich geworden sind, wenn sie wiedergeboren sind, dass sie eine Quelle sind, eine Quelle, aus dem eben lebendigen Wasser strömen wird. Und dieses Wasser fließt direkt kommt direkt von der Ewigkeit und fließt direkt in die Ewigkeit. Und das ist der Grund, warum dass wir unser Herz immer wieder neu beachten sollen. Oder man könnte sagen, mehr Beachtung schenken wollen als auf eine äußere Kleidung, die wir dann anhaben. Das Herz des Menschen sollen wir behüten. Und das sagt vor allem die Sprüche, einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel ist die Sprüche 4, Vers 23. Wahrscheinlich ist es so, dass ihr diesen bereits kennt. Dort steht nach der Luther-Übersetzung: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus fließt das Leben. Und wenn aus unserem Herzen das Leben quillt, dann ist das ein Grund, es besonders zu beachten und auch zu pflegen. Und dieser Schmuck, den wir haben in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, gilt es erst recht zu pflegen und ihm Beachtung zu schenken. Der Schmuck, den hier nämlich Petrus erwähnt, der Schmuck des Herzens, ein sanftmütiger und stiller Geist, der ist es, der in unsere Herzen gehört. Und vielleicht kommt in diesem Text ein bisschen zuerst der Gedanke auf, das gelte nur für Frauen, weil es sind ja die Frauen, die sich anscheinend da schön geschmückt haben. Aber ich weiß, dass heute auch die Männer sich auch für die Körperpflege und Verschiedenes und gutes Aussehen auch sich große Mühe geben. Aber das ist nicht mal der Punkt, sondern der Text macht sogar deutlich, dass dieser Schmuck nicht nur ein Schmuck für die Frauen ist, den hier Petrus sagt, nämlich den inneren Schmuck, sondern dass dieser Schmuck auch für Männer gilt. Das hier verwendete Wort, nämlich Schmuck oder unvergänglich, das Wort Schmuck fällt dort im Griechischen, ist nämlich männlichen Geschlechts. Dieses Wort gilt also für Frauen und für Männer. Es ist, und auch das wird von Petrus betont, es ist ein unvergänglicher Schmuck, ein Schmuck, der in unseren Herzen ist. Und ein Schmuck, der für Männer und Frauen gilt. Es kommt also nicht auf unsere Kleidung an, sondern es kommt auf das an, welchen Schmuck wir in unserem Herzen haben. Deshalb gilt deshalb, was hier Petrus sagt, für Frauen und Männer. Auch wenn dann anschließend Petrus noch spezifische Hinweise gibt, wie die Sanftmut bei Frauen und bei Männern aussieht und sich auswirkt in ihrem Leben. Aber grundsätzlich, was Petrus hier sagt, ist, es gilt für beide. Ist also nicht nur für Frauen, sondern wir Männer sind genauso davon betroffen. Wir wollen einmal ansehen, was hier dann in Vers 5 steht. Petrus nimmt auch da zuerst als Beispiel die Frauen. Er schreibt in Vers 5: Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Ja, was machen wir aus diesem Vers? Ist das ein Vers, der hier vor allem sagt, wie der Stand der Männer und Frauen, dass der verschieden ist? Ich glaube nicht, dass dies die Aussage von diesem Vers 5 ist. Wir sollen uns nämlich noch daran erinnern, dass der erste Petrusbrief ein Brief ist, der hineingeschrieben wurde in die Verfolgung der ersten Christen. Eine Verfolgung, die manchmal blutig von sich erstatten ging, für viele Leben auch gekostet hat. Und die ersten Christen waren vor allem in der Seelsorge damit bemüht, wie sollen wir Geschwister in Christus wieder zurücknehmen, die vielleicht aus Angst vor dem Tod oder Folter sich ihrem Glauben abgeschwört haben und gesagt haben, sie kennen Christus nicht, und dann wieder reumütig zurückgekommen sind in die Gemeinde. Übrigens, sie haben sich auch die ersten Christen mit ihren Bischöfen auseinandersetzen müssen, weil die manchmal auch ihren Glauben abgesagt haben, angesichts des vorstehenden Todes. Aber was auch noch eine Situation ist, dass wahrscheinlich sehr viele Frauen mit jüdischen oder heidnischen Männern verheiratet waren und sie kamen zum Glauben. Und Petrus erinnert diese Frauen daran, dass ein sanftmütiger Geist den Weg ist, ihre heidnischen oder jüdischen Männer zum Glauben an Christus zu gewinnen. Sie sollen, das wissen wir aus dem ersten Korintherbrief, nicht einfach ihre Männer verlassen, sondern sie sollen ihre Männer gewinnen für den Glauben an Christus. Und in dem Sinn sollte das für uns christliche Männer ja dann kein Thema sein, da wir Männer ja unsere Frauen sicher mit allem Respekt und Ehrerbietung und das, was Paulus in Epheserbrief sagt, in der aufopfernden Liebe behandeln werden. Und so ist diese Gleichheit, diese zwei verschiedenen Aufgaben, die wir haben als Mann und Frau in der Ehe, wieder ausgeglichen. Wir sind ebenbürtig, wir sind gleichwertig, wie auch das Petrus erwähnt. Er sagt nämlich darin, dass wir daran denken sollen, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Eigentlich sollte dies wie selbstverständlich sein für uns Männer, dass die Frauen genauso Kinder Gottes sind wie wir Männer auch. Ja, wie oft war ich nämlich schon dankbar für meine liebe Frau, die mich ermutigt habe, wenn ich in der Tat meine Hoffnung nicht ganz auf Christus gesetzt habe, meine Hoffnung nicht auf den lebendigen Gott gesetzt habe und auf ein eigenes Vermögen auf mein Leben gebaut habe. Da war ich froh, dass meine Frau mich ermahnte und mir wieder den Blick auf Christus freimachte. Und da brauchen wir einander, Mann und Frau, dass wir uns immer wieder auf dem Weg mit Christus zu Christus uns ermahnen. Und ermahnen heißt in erster Linie, dass wir dem anderen Christus vor Augen malen dürfen. Seine Herrlichkeit, das, was er für uns getan hat. Ja, ich war schon oft froh um meine liebe Frau. Ja, und im Vers 7 steht dann auch noch etwas für die Männer. Dort steht, desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Ich lese den Text noch einmal. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Und ich denke, das gilt vor allem auch für die Sexualität. Die in der Ehe. In der Sprüche 25, Vers 28 steht, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Männer sollen sich selber kontrollieren können, sollen Selbstbeherrschung üben. Auch das eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das heißt, vernünftig mit ihnen zusammen sein und den Frauen als dem schwächeren Geschlecht die Ehre geben. Selbstbeherrschung ist das, was etwas ganz wichtig ist und gilt vor allem für uns Männer. In diesem Vers aus den Sprüchen 25 wird eine Stadt beschrieben, die eben ohne Mauer ist. Und ohne Selbstbeherrschung sind wir eben wie eine solche Stadt. Und auf das geistliche Leben übertragen heißt das, dass die Sünde offene Türen hat, in unsere Stadt des Herzens hineinzukommen. Es gibt keinen Widerstand. Die Sünde kann kommen und die ganze Stadt einnehmen, ohne dass sich irgendetwas regt oder sich wehrt. Eine Stadt ohne Mauer ist eine Türe, in der die Sünde hineinkommen kann. Und so sind wir, vor allem wir Männer, gilt natürlich auch für die Frauen, wenn wir keine Selbstkontrolle haben, dann findet die Sünde in unserem Leben Tür und Angel offen. Nichts verwehrt ist der Sünde dann ihr zerstörerisches Werk in unseren Herzen umzusetzen. Ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen, was denn dieser Schmuck genau ist. Der Schmuck, der sanfte und stille Geist unseres Herzens. Wie schon erwähnt, der Schmuck des Herzens ist das Kostbare im Leben eines Menschen. Und so ist der sanfte und stille Geist unser Herzen, ist die Zierde eines jeden Menschen. Und nicht nur von Mann und Frauen, sondern wir haben auch hier einige Kinder. Auch bei Kindern ist das eine Zierde. Auch Kinder können diesen Schmuck immer mehr in ihren Herzen aufnehmen und diesen Schmuck auch zeigen. Nicht aus eigener Kraft, wir werden gleich das noch sehen, sondern keiner zu klein ist, damit auch Christus in unseren Herzen wirken kann. Dieser Schmuck, der sanfte und stille Geist in unseren Herzen, ist ein teurer Schmuck. Ist ein sehr teurer Schmuck. Warum ist dieser Schmuck, die Sanftmut und der stille Geist im Herzen so teuer? Dieser sanfte und stille Geist unser Herzen ist von Jesus Christus teuer erkauft worden. Und zwar mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Er hat dieses bezahlt für uns. Und so merken wir auch, es geht nicht darum, dass wir diesen Schmuck selber herstellen, sondern auch nicht, wie wir es in der Bibelstunde gesehen haben, selber bezahlen müssen. Er ist bezahlt. Und darum, lasst uns diesen Schmuck in unseren Herzen aufnehmen. In 1. Petrus 18, Vers 19 steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als des unschuldigen und unbefleckten Lammes. Soweit der Text aus dem 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel. Dieser Schmuck hat uns Christus teuer erkauft für uns, damit wir mit diesem Schmuck bekleidet sind. Lasst uns darum nach diesem Club, dass diesem Schmuck auch sehnen und streben. Was ist denn genau dieser sanfte und stille Geist? Das gleiche Wort, das in unserem Text im 1. Petrusbrief steht, nämlich sanft, ist das Verb. Und wir finden dieses als ein Hauptwort, als ein Nomen in Galater 5, den wir bereits vorhin auch gehört haben, den uns Peter vorgelesen hat. Die Sanftmut ist nämlich eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir lesen in Galater 5, 22 bis 23, ich lese diese Verse noch einmal. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit oder man könnte auch schon sagen Selbstkontrolle. Und gegen all dies ist eben das Gesetz nicht. Der Schmuck der Sanftmut zeigt sich in Geduld, in der Selbstbeherrschung und in allen anderen Früchten des Heiligen Geistes, wie der Liebe zueinander, in der Freude, denke vor allem an unserem Herrn Jesus Christus, freut euch in dem Herrn alle Zeit, schreibt Paulus in Philipper 4,4. Da gibt es sogar noch ein schönes Lied dazu. In all diesen Früchten sehen wir, ist die Sanftmut eingebettet. Und darum darf es ein Hauptanliegen sein von uns Christen, dass wir nach dieser Frucht des Geistes trachten und dass wir uns und unsere Begierden, unser Fleisch kontrollieren und ihm gebieten. Matthew Henry sagt in seinem Kommentar, das Hauptanliegen eines echten Christen liegt darin, den eigenen Geist in rechter Weise zu kontrollieren und ihm zu gebieten. Sanftmut ist etwas, das nicht einfach schweigt und nichts sagt, weil zum Beispiel, weil ich vermeiden will oder ich Angst habe. Das wäre auf der einen Seite vom Pferd gefallen. Sanftmut ist auch nicht der Weg, den ich brülle oder schreie oder mit Kontrollieren oder Machtansprüchen meine Absichten oder meinen Willen durchsetzen will. Das sehen wir auch in Sprüche 16. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt. Wie oft wollen wir etwas durchsetzen, durchboxen, wie man so sagt, und haben die Geduld nicht mit unserem Nächsten, ob das mit dem Ehepartner ist, mit unseren Kindern, in der Gemeinde oder wo auch immer. Ein Geduldiger ist stärker, als einer der Städte erobern kann. Die Frucht des Heiligen Geistes zu haben bedeutet, die sanfte Stimme des Lammes Gottes zu hören. Und darum, hier ist es mir wichtig zu erwähnen, die Frucht ist nicht das Ziel. Der Schmuck ist etwas, das uns Christus gibt, als die Frucht des Heiligen Geistes. Das Ziel in unserem Leben ist immer, Jesus Christus besser kennenzulernen, ihn zu sehen, wie wir heute Morgen gehört haben, sein Antlitz zu suchen und ihn zu sehen. Und aus dieser Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus darf dann diese Frucht wachsen. Und wenn wir diese Frucht haben und diese Frucht in uns immer mehr gewachsen ist, bedeutet das, dass wir eben die sanfte Stimme des Lamm Gottes hören. Die sanfte Stimme unseres Herrn Jesus Christus, das Lamm Gottes, das zu uns spricht. Vor ein paar Jahren, ich denke es sind mehr als, glaube ich, war 2008, durfte ich, meine Frau und ich mit unseren Schwiegereltern eine Reise machen, und zwar ein lang ersehnter Wunsch meiner Schwiegereltern war, endlich einmal nach Amerika gehen zu dürfen. Beide konnten leider nicht Englisch, und da meine Frau und ich die Gelegenheit nicht gehabt hatten, nach unserer Hochzeit eine Hochzeitsreise zu machen, haben wir die Gelegenheit beim Shop gepackt und haben unsere Koffer gepackt und sind da nach Amerika geflogen. Dort war noch kein Corona und solche Sachen. Und es war eine ganz gute Zeit, und was mich natürlich immer ein bisschen interessiert hat, waren vor allem die Rodeos. Dort also, wo die Amerikaner vor allem im Westen immer noch ihre Pferde reiten, ihre Stiere da bändigen und Stierreiten oder Kuhreiten machen. Und da war etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Weil Sanftmut, wie man Sanftmut auch beschreiben könnte, so hat es einmal einer meiner Professoren an der Universität gesagt, David Paulsen: Die Sanftmut ist wie die Qualität eines Pferdes, das den Willen der Hand, dem Zaumzeug seines Herrn reagiert. Also nochmals, die Qualität, also Sanftmut ist wie die Qualität eines Pferdes, das auf den Willen der Hand, dem Zaumzeug seines Herrn reagiert. Und wir wissen alle, dass wir können, wenn wir auf einem Pferd reiten, können wir schon ziehen, aber je mehr, dass wir das Pferd mit der Trense gezogen werden die, wahrscheinlich sagt man auch Mundecken, Mundwinkel, werden immer mehr abgestumpft, Sie spüren es gar nicht mehr. Außerdem leidet das Pferd. Und das Interessante, dass ich eben an diesem Rodeo gekommen habe, das sind dann verschiedene Cowboys da hineingerichtet und darunter wahrscheinlich so etwa ein 10-jähriger Junge. Und als er so geritten kam in dem Rodeo, hat man von der Seite von der Tribüne nur gesehen, wie er die Zügel nur mit den zwei kleinen Fingern geführt hat. Die linke Hand hat man zuerst gar nicht gesehen, die war einfach da unten und hat sie nur so geführt, die Zügel. Und man hat gesehen, dass das Zaumzeug durchhängt oder nur ganz sanft an der Trense angemacht ist. Also nicht ziehen, sondern ganz, ganz locker. Und als ich dann noch etwas näher hingeschaut habe, habe ich gesehen, dass der linke Hand dieses Jungen da noch im Gips liegt. Also wahrscheinlich, so wie ich den kenne, ist er da wahrscheinlich beim Rodeo einmal vom Pferd gefallen. Aber beeindruckt ist, man hat nichts gesehen, wie der Junge das Pferd führt. Weder mit Schreien, noch mit Tritt geben unten, noch irgendetwas. Aber das Pferd hat genau das gemacht, was der Junge wollte. Und das nur mit zwei Fingern und den Druck vielleicht von den Beinen an den Körpern. Leider kann ich nicht reiten, sonst würde ich das ein bisschen besser erklären können. Aber das ist genau die Qualität, das ist die Sanftmut. Sanftmut hört die leise, sanfte Stimme von unserem Herrn Jesus Christus, dem Lamm Gottes. Und das ist etwas, was ich uns, einschließlich mich, ermutigen möchte, dass wir das lernen, immer mehr auf die leise, sanfte Stimme des Lamm Gottes hören zu können und das auch anzustreben. Anzustreben, auch wenn es mir bewusst ist, dass das wieder ein Geschenk Gottes ist, dass er uns durch seinen Heiligen Geist gibt. Nun, leider, auch in meinem Leben oder mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, sieht es nicht so aus in unserem Leben, dass wir die Stimme Gottes, das sanfte Sprechen des Lamm Gottes hören. In Jesaja 57, 20 steht, aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und in dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Ja, sieht es manchmal nicht in unseren Herzen so aus, dass unsere Herzen unruhig sind, dass hunderte Gedanken unser Herz durchfahren oder im Kreise drehen, Gedanken, die von Angst besetzt sind, vielleicht auch von Ärger, vielleicht auch von Rache, vielleicht einfach eine Unruhe in uns haben, wie ein ungestümes Meer, das unser Herz aufwühlt und wir nicht mehr zur Ruhe kommen können. Ein solches Herz, in dem ein Tsunami herrscht, ist nicht in der Lage, auf die sanfte Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Alles andere hören wir, nämlich die Stimme unseres eigenen Herzens, das verzweifelt ruft, vielleicht nach Hilfe, vielleicht nach Gott, das ungerecht ist, vielleicht über die Ungerechtigkeit des anderen, das nach Rache sucht oder vielleicht von der Angst überwältigt wird. Wie kann dieser Tsunami in unserem Herzen wieder zur Ruhe kommen? Dazu braucht es eben die Frucht des Heiligen Geistes, die Sanftmut, die unser Herz in den Stand des Hörens versetzt. Erst wenn unser Herz wieder in dem Zustand der Sanftmut ist, ist es unserem Herz möglich, die Stimme des Wort Gottes, nämlich unserem guten Hirten, zu vernehmen. Und wenn dann Jakobus schreibt, dass wir alle unsere Unsauberkeit, eben, wir haben es jetzt gelesen, das, was unsere unruhigen Herzen aufgewirbelt haben, was unsere Herzen dunkel macht, die Verschmutzung unserer Sünde aufgewirbelt hat, wenn wir alle unsere Unsauberkeit sollen wir ablegen und auch unsere ganze Bosheit und das Wort mit Sanftmut annehmen, das eben Gott sei Dank in uns gepflanzt ist. Und dann hat es die Kraft, uns selig zu machen. Und wiederum, wenn Jakobus uns da ermahnt, etwas zu machen, ist es nicht so, dass wir das aus eigener Kraft machen können, sondern es ist so, dass das eben bereits geschieht durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus, durch die Auferstehungskraft. Er bewirkt es durch sein Wort in uns. Und das Wort Gottes beruhigt eben die unruhige Seele, die von einem vielleicht Tsunami betroffen worden ist. Und hier haben wir die Hoffnung, dass das Wort Gottes etwas ist, das eben das Heilmittel ist für unruhige Seelen, die uns Leid und Ängste und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit bescheren. Die Bibel sagt es ganz klar, die Schrift, alle Schrift von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, wir dürfen etwas Neues lehren, zur Zurechtweisung, das heißt zur Korrektur, zur Besserung, dass wir uns anders verhalten können und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Was heißt das? Zur Erziehung zur Gerechtigkeit, dass unser Herz, dass wir gerechter werden dürfen, dass das heißt, unseren Herrn Jesus Christus nachahmen dürfen in seiner Gerechtigkeit. Das ist die Aufgabe der Schrift. Und so dürfen wir uns immer wieder zu der Schrift wenden, im Wissen, dass der Heilige Geist in uns das Seine tut und die Schrift in uns lebendig macht. Wer sanftmütig ist, ist in dessen Herz herrscht ein stiller Geist. Die Stille ist ein Bild eines sanftmütigen Herzens. Darum, lasst uns doch einfach uns vom Wort sättigen und stille werden in Gott. Für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so meine Seele in mir. So beschreibt es der Psalmist im Psalm 131. Warum ist ein Kind, das getrunken hat, warum ist es still geworden? Manchmal schlafen sie dann ein. Warum? Es ist gesättigt mit dem Brot des Lebens. Und das ist das Wort Gottes. Wenn wir gesättigt worden sind in unserem Leben mit dem Wort Gottes, dann finden unsere Seelen die Ruhe in Christus. Und darum haben wir ja den Heilandsruf, der uns zuruft, kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Seid, ich werde euch, so sagt Christus, Ruhe geben. Ja, und dann dürfen wir das immer mehr lernen, die Ruhe in Christus zu finden. Und warum dürfen wir das immer wieder neu lernen? Weil seine Gnade jeden Tag neu ist. Es ist ein jeden Tag neu auf Jesus zu sehen, denn seine Gnade und seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Das wissen wir aus den Klagenliedern. Und diese Gnade haben wir auch dann, wenn wir versagt haben, immer wieder neu zu unseren Gunsten, weil das Christus als ein riesengroßer Vorrat hat, dem die Gnade nie ausgeht. Und darum dürfen wir immer wieder zu ihm gehen. Der Johannes der Täufer schreibt oder sagt, als er Jesus kommen sieht, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat Jesus gesehen, er hat auf ihn gezeigt und den Umstehenden gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und dieser Blick auf Christus sollen wir nie vergessen. Warum? Weil dieses Lamm, das der Welt Sünden trägt, dieses Lamm ist eben sanftmütig. Es ist die Sanftmut selber. Er ist, der von Herzen sanftmütig und demütig ist. Und das sehen wir vor allem auch im Hebräerbrief, wo beschrieben steht, dass Jesus Christus noch gehorsam gelernt hat in seinem Leiden. Wie muss Christus gehorsam lernen? Er, der ohne Sünde ist. Und trotzdem steht es hier so. Und wir sehen das auch in Jesaja 53. Das Lamm, das Schaf, das stumm zur Schlachtbank geführt wird. Christus war von Herzen sanftmütig und ist den Weg des Leidens gegangen. Das Lamm Gottes ist das Bild für die Sanftmut. Das Lamm Gottes ist das Bild für die Sanftmut. Und das ist der Grund, warum, dass wir uns immer wieder neu auf Christus sehen dürfen. Lass uns deshalb das Lamm Gottes, Christus, niemals aus den Augen verlieren Und dazu gebe uns, und das können wir nur bitten, gebe uns Gott die Gnade. Ja, und die Frage ist dann natürlich auch, wenn wir wieder einmal versagt haben, was wir immer wieder tun, dann dürfen wir zu der Geschichte zurückkehren, die vor allem eine Sonntagsschulgeschichte ist. Aber ich denke, sie ist noch viel wichtiger für uns Erwachsenen. Aber die Kinder wissen oder kennen sie wahrscheinlich schon, die Geschichte des verlorenen Schafes. Der Hirte geht und sucht dieses Schaf. Der Hirte geht und er findet dieses Schaf, das verloren ist. Und der gute Hirte geht und bringt dieses Schaf wieder heim. Und wie bringt er es heim? Er bringt es heim in aller Sanftmut. Er trägt es auf seinen Rücken. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon einmal ein Schaf, ihr Kinder, gesehen, das heimgetragen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber wenn ihr einen Hirten kennt, dann dürft ihr auch fragen, wie schwierig das ist, ein Schaf heimzutragen. Wisst ihr warum? Wenn man das Schaf hier oben so trägt, dann ist das nicht einfach ein Schaf, das ganz still und leise ist und dankbar ist, dass der gute Hirte es jetzt heimträgt, wieder zu den frischen Quellen, sondern es zappelt und bewegt sich. Und der Hirte, der musste mit aller Kraft das Schaf halten, damit es nicht von dem Rücken rutscht. Und manchmal sind ja auch wir so. Christus kommt mit seiner sanften Stimme. Er sucht uns, er findet uns, er trägt uns heim. Und wir sind immer noch unwillig, den Heimweg anzutreten. Und da haben wir einen guten Hirten, der uns in aller Sanftmut auf die Schulter nimmt und wieder heimträgt auf die gute Weide und zu frischem Wasser. Ja, in der Offenbarung 5 steht, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob, Ehre, Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus ist es, der uns den Schmuck der Sanftmut im stillen Geistes in unser Herzen bringt und auch immer wieder zum Glänzen bringt, so dass man ihn auch sehen darf. Und er ist es, der, wenn wir versagen, uns immer wieder in Sanftmut als guter Hirte zurückbringt. Die Einladung des Lammes, dessen Blut für uns vergossen wurde, nehmt und esst. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Nehmen wir doch das an und das in Dankbarkeit annehmen. Und freue mich, dass wir dann anschließend, wirst du Peter dann noch zum Abendmahl überleiten, dass wir das machen dürfen. Und nehmen wir es gerade an. Gerade denn, wenn vielleicht ein Tsunami in unserem Herzen ist, vielleicht wenn wir auch unruhig sind, finden wir Ruhe bei dem, der demütig und sanftmütig ist. Lass uns noch zum Schluss noch beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn gegeben hast, der unsere Herzen schmückt. Einen Schmuck, der teuer ist, der teuerste, den es überhaupt gibt. Einen Schmuck, der nie endet und immer wieder neu durch dein Blut gewaschen wird und zur Schau und sichtbar wird. Hoffentlich für alle anderen Menschen, weil wir sind deine Ebenbilder und deine Gerechtigkeit soll uns durch uns scheinen. Danke für deine Güte. Danke, dass es du bist, der uns diesen Schmuck kennt oder geschenkt hat und unsere Herzen sanft und still macht. Im Sinne, dass wir dein Leiten, dein Führen und deine sanfte Stimme immer wieder neu hören dürfen. Das danken wir und bitten dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.